Ja, guten Morgen. Ich hoffe, mich können alle verstehen. Und ich freue mich, dass es ein so großes Interesse an diesem Thema gibt. Es wird, wie gesagt, um Steganalyse gehen und speziell um statistische Steganalyse. Um da erstmal einzusteigen, werde ich zunächst mal die Grundbegriffe der Steganographie klären, ein bisschen erläutern, wie denn Steganographie heute gemacht wird, sichere Steganographie oder das, was wir als sichere Steganographie im Moment kennen. Und schließlich dann statistische Angriffe aufzeigen, die sich eben mit diesem Statistikpaket R, das ist ein sehr großes Open-Source-Statistiksystem, sehr gut umsetzen können. Eins vorweg, wenn irgendwie Verständnisfragen oder sowas auftreten, dann bitte gleich Zwischenfragen und am Ende haben wir auch noch mal 10 Minuten eingeplant, wo ihr dann noch weitergehende Fragen stellen könnt. Zwischen Steganographie und Kryptographie gibt es einige Ähnlichkeiten. Und diese Ähnlichkeiten habe ich versucht, auf dieser Folie einmal gegenüberzustellen. Auf der Kryptographie-Seite geht es darum, Nachrichteninhalte zu verbergen, während es beim Information Hiding, zu dem die Steganographie gehört, um die pure Existenz der Information geht, die eben verborgen werden soll. Es soll sozusagen nicht mit, also wenn ich jetzt als Beispiel Krypto übermittle, dann ist ja jedem Beobachter klar, dass dort verschlüsselte Kommunikation stattfindet, allein er versteht sie nicht. Bei einer Steganographie oder einer steganographischen Anwendung geht es dann so weit, dass er zwar sieht, dass Kommunikation stattfindet, aber er keinerlei Verdachtsmomente schöpfen kann, dass dort irgendetwas fließt, was er nicht verstehen könnte. Für beide Bereiche lassen sich so etwas wie Schutzziele definieren. Da haben wir bei der Kryptographie die Vertraulichkeit, die sich im Endeffekt durch die eigentliche Kryptographie, durch die Chiffrierung, durch die Konstellation erreichen lässt und die Überprüfung der Integrität, das ist dann der Bereich der Authentikation. Auf der anderen Seite geht es um die reine Geheimhaltung. Das ist die Steganographie und mit unter dem Bereich des Information Hidings zählt man auch noch so etwas wie eine steganographische Authentikation, die dann durch Watermarking und Fingerprinting realisiert wird. Und die Angriffe auf beide Systeme werden dann als Kryptoanalyse und Steganalyse oder Steganoanalyse, aber das ist den meisten zu lang, deshalb heißt es Steganalyse, bezeichnet. Bei steganographischen Anwendungen haben wir grundsätzlich das Problem, dass ja ein Beobachter die Nachricht sehen kann. Das heißt, worum es im Endeffekt gehen kann, worum es gehen muss, ist, die Nachricht muss ihm plausibel erscheinen und er darf einfach keinen Verdacht schöpfen, dass dort irgendwelche Informationen übertragen werden, andere als die er sieht. Da gibt es jetzt sozusagen 2 Grundansätze, 2 Paradigmen, wie das realisiert wird. Die eine Seite, die linke Seite, ist die, die wir heute nicht so behandeln werden. Das ist das Nachbilden von natürlichen Prozessen. Da geht es zum Beispiel darum, dass man Fraktale generiert, die ganz spezielle Nachrichten dann in sich bergen oder dass man Protokolle emuliert, die dann zusätzlich zu dem, was sie aussehen, eben Informationen tragen. Das mit den Fraktale generieren ist natürlich so eine Sache. Die Plausibilität ist da dann schon fraglich. Wenn sich 2 Mathematiker oder Künstler das zuschicken, dann mag das plausibel sein. Wenn sich aber 2 Leute, die sich normalerweise über Weltanschauungen unterhalten, plötzlich Fraktale zuschicken und das haufenweise, dann ist halt fraglich, ob das nicht schon ein Verdachtsmoment ist. Deshalb wird am meisten Steganographie nach dem anderen Paradigma zurzeit eingesetzt, beziehungsweise wir vermuten das, weil man sieht ja nicht, was wirklich eingesetzt wird. Und da geht es einfach darum, natürliche Nachrichten zu nehmen, Nachrichten, die keiner kennt, beziehungsweise die einmalig sind, sonst könnte man ja einfach vergleichen und damit den Steganogramm aufdecken. Und da eignen sich halt besonders gut digitalisierte Signale, wie wir sie zum Beispiel von Digitalkameras oder auch MP3s, Musikaufzeichnungen, Videos kennen und verstecken die Nachricht dort in einem gewissen unscharfen Bereich, der durch die Digitalisierung entsteht. Das heißt, es ist nach wie vor plausibel, dass das eine Pixel mal etwas heller, etwas dunkler ist. Es fällt nicht auf und in dem Bereich können wir sozusagen Informationen stecken. Das Problem an dieser Veränderung, ich will natürlich einerseits möglichst wenig ändern, damit es nicht auffällt. Und das zweite Problem, ich muss auch alle Verteilungsparameter erhalten. Und das ist eine ernste Schwierigkeit. Und wie wir später sehen werden, basieren im Endeffekt die Angriffe darauf, dass eben Originaldaten, wie sie natürlich entstehen, und die Modifikationen doch in irgendwelchen statistischen Parametern sich dann unterscheiden. Und das können wir dann meistens nachweisen. Im Folgenden, versteht ihr mich gut? Es klingt hier alles so, als sei es ein bisschen übersteuert. Kann man da was drehen, irgendwie ein bisschen die Bässe rausnehmen, oder muss ich einfach weiter weggehen? Ich versuche es jetzt einfach so, vielleicht geht es, versteht ihr mich so besser. Den Mittelwert, so, die hinteren Reihen, alles klar, ich versuche so zu bleiben. Wir haben hier ein Modell, Sender und Empfänger, und der Sender nimmt praktisch eine Hülle, das ist eine Bitmap, die er aus seiner Digitalkamera nimmt. In diesem Beispiel kann aber auch jedes andere digitalisierte Signal sein, und bettet dort die Nachricht, die er dem Empfänger verschlüsselt mitteilen will, einfach ein. Das heißt, wir haben dann eine modifizierte Hülle, in der man diese Nachricht nicht erkennen kann. Das heißt, am Netz sieht es so aus, als sei es einfach nur die Hülle, und der Empfänger kann dann mit speziellem Code die Nachricht wieder extrahieren, bekommt die Nachricht, die ihn eigentlich interessiert, und sozusagen eine Resthülle, das heißt, es ist die Hülle abzüglich dessen, was halt modifiziert wurde, das heißt, die Hülle geht dabei kaputt, er hat sozusagen nicht die Originalhülle am Schluss. Wenn wir jetzt den Angreifer dort einbauen, der wie auch immer diese Leitung belauscht, wollen wir in unserem Modell einfach einmal definieren, dass dem Angreifer es möglichst schwierig sein soll, und zwar auch unter der Bedingung, dass er beliebig viel rechnen kann. Das will ich hier symbolisieren mit dieser Cray, die da im Gegensatz zu den C64s, die Sender und Empfänger verwenden, symbolisiert ist. Der Angreifer soll einfach Steganogramme nicht von plausiblen Hülldaten unterscheiden können. In diesem Fall haben wir eine sehr schlechte Hülle gewählt, denn die Hülle, das sind die Hände der Mona Lisa, die kennt jeder, und da würden natürlich kleine Veränderungen sofort auffallen im geschulten Auge. Das heißt, wenn jemand ernsthaft Steganographie betreiben würde, würde er natürlich Bilder nehmen, die kein anderer hat, und am besten die Hülle danach gleich löschen, weil nachher könnte man durch Differenzbildung das ihm irgendwann vielleicht einmal nachweisen. Für steganographische Angriffe kann es also im Endeffekt nur Einbettungswahrscheinlichkeiten geben. Das heißt, ein Angriffsalgorithmus wird nie mit Sicherheit sagen können, das ist verdächtig, das ist ein Steganogramm und das ist eine Hülle. Alles ist mehr oder weniger plausibel. Es gibt nur sozusagen Artefakte, die darauf hindeuten, dass es sich hier mit erhöhter Wahrscheinlichkeit um ein Steganogramm handeln könnte. Wichtig ist, dass dadurch, dass es ja sichere Kryptografieverfahren gibt, der Angriff natürlich niemals die Nachricht entschlüsseln können muss, weil da wäre jeder Angriff gescheitert, wenn die Nachricht zunächst verschlüsselt wird und dann eingebettet. Das heißt, für den Angreifer reicht es schon aus, wenn er die Nachricht überzufällig nachweisen kann, also dass er sozusagen die Nachricht mit einer besseren Wahrscheinlichkeit nachweisen kann, als er das mit Raten sowieso schon tun könnte. Und in diesem Zusammenhang muss man auch noch zwei Fehlertypen definieren, die eben besonders wichtig sind, wenn man die Angriffe dann auf ihre Stärke oder auf ihre Power untersucht. Das ist einmal der Fehlertyp 1, das bedeutet, ich habe ein Steganogramm und es geht durch, als sei es keins. Das ist im Endeffekt der typische Alpha-Fehler. Und der Fehlertyp 2 ist der, dass praktisch harmlose Daten, die nichts enthalten, einfach als Steganogramme deklariert werden und damit auffallen. Und diese zwei Fehlertypen werden sich natürlich nie völlig ausschließen lassen, und Ziel jedes Angriffs ist, die möglichst weit zu minimieren. Anfänglich waren die Steganographieverfahren ziemlich einfach, dementsprechend unsicher, aber es gibt auch noch eine Reihe Tools, die so arbeiten und die eigentlich wirklich nicht sicher sind. Ich will das nur ganz kurz anreißen, wahrscheinlich hat jeder hier im Raum schon einmal davon gehört. Zunächst mal, was natürlich vollkommen offensichtlich ist, wenn man die Daten einfach ans Dateiende einhängt, wenn man einfach irgendwelche Text einfügt, die nicht benutzt sind, wenn man JPEG-Header mit Kommentaren versieht oder dergleichen, das ist natürlich nicht sicher. Dann der nächste, eine weitere beliebte Angriffsmöglichkeit ist diese, oder beziehungsweise eine weitere beliebte Einbettungsmöglichkeit sind die Palettenbilder. Palettenbilder sind sowieso ja heutzutage nicht mehr so im E-Mail-Verkehr verbreitet. Man verwendet ja meistens dann doch JPEG-Bilder und keine Index-Bilder. Und da gab es einfach Verfahren, die Palette verdoppelt haben. Das heißt, ich hatte dann ein Bild mit 256 Farben auf 128 Farben runtergerechnet, habe dann die gleichen Farben verwendet und jeweils die Pärchen verwendet, um Bits einzubetten. Das sieht natürlich, wenn man es rein optisch betrachtet, sieht man den Unterschied nicht. Sobald man aber die Palette ändert oder natürlich sich die Datei irgendwie binär anschaut, ist das Ganze dann offensichtlich. Deshalb hier unter naive Steganographie Was auch naiv ist und was im Endeffekt vielen vielleicht nicht so klar ist, ist das Überschreiben der niederwertigsten Bit in True-Color-Bildern. Das liegt einfach daran, ich habe hier jetzt ein Graustufenbild. Ja, True-Color ist falsch, aber es ist eigentlich egal, ob man jetzt Graustufen, ob man es für einen Farbkanal durchgeht oder ob man es in allen drei Farbkanälen macht. Wenn ich mir dieses Bild anschaue und dann nur die Least Significant Bits, also die letzten Bits des Covers anschaue, dann sehe ich, dass dieses Cover schon relativ gut ist. Das heißt, es hat schon sehr viel Rauschen in den letzten Bits drin. Das kann bei anderen Covern auch nicht der Fall sein. Da kann es sogar sein, dass man richtig die Struktur erkennt, wenn man sich nur die letzten Bits anschaut. Wenn ich aber hier darauf hinweisen darf, dass wir eine Art Sättigungsbereich haben, das heißt die Bereiche, in denen es hier absolut schwarz bzw. absolut maximale Helligkeit ist, die bleiben natürlich in den niedrigsten Bits erhalten. Wenn ich dort etwas einbette, und ich nehme in dem Fall an, oder wir nehmen immer an, dass die Nachricht, die eingebettet wird, irgendwie ein gleichverteiltes Rauschen ist, weil schließlich würde man sie zippen, man würde sie verschlüsseln, das entspricht dann irgendwelchen Rauschdaten, dann würde ich diese Sättigungsbereiche optisch nicht mehr erkennen, natürlich statistisch auch nicht mehr nachweisen können, und damit ist dann der Angriff gescheitert. Es gibt auch noch einen weiteren Grund, weshalb diese Art des Einbettens nicht sehr sicher ist. Wie ihr seht, also sehr viele Tools arbeiten noch mit diesen einfachen Verfahren oder sie hinterlassen markante Dateimerkmale. Das kann so weit gehen, dass einfach im JPEG-Header dann der Name des Stego-Tools im Klartext drin steht. Und ich meine, das ist natürlich dann irgendwie verfehlt. Wenn wir jetzt diese Angriffe so ein bisschen, sie sind auch ein bisschen chronologisch, wenn ich das mal hier anmerken darf. Also oben haben wir die etwas einfacheren und gegen unten hin haben wir dann die etwas komplizierteren und schon fortgeschritteneren Algorithmen, die aber, wie ihr seht, auch noch angreifbar sind. Aber was besonders deutlich wird, ist, dass man sozusagen von todsicheren, einfachen Angriffen, ich erkenne ein Dateimerkmal, das geht immer, zu visuellen Angriffen, wie ich das gerade im letzten Bild ein bisschen gezeigt habe. Das heißt, man guckt dahin, man tut vielleicht im Grafikprogramm noch ein bisschen manipulieren und die Helligkeit oder die letzten Bits oder sowas und schon sehe ich, dass da was eingebettet ist, bis hin zu den statistischen Angriffen, die sich dann im Endeffekt der Verteilungsparameter bedienen. Und wie wir sehen, die neueren Verfahren sind gegen diese visuellen Angriffe quasi sicher, aber eben gegen statistische Angriffe nicht gefeit. Daraus ergibt sich auch ganz logisch, dass jeder Angriff oder jeder Test an ein heutiges Stego-System auf jeden Fall statistisch erfolgen muss und dass wir uns sozusagen, wenn wir uns dieser Materie nähern, das nur auf dem statistischen Weg können. Noch zwei grundlegende Befunde oder einfach Stego-Grundlagen. Zunächst mal, was ganz offensichtlich ist, hängt die Angriffschance natürlich von der Einbettungsrate ab. Das heißt, wenn ich das Material beliebig verwässere und nur sehr wenige Bits einbette, dann hat der Angreifer praktisch keine Chance. Jeder von euch hat jetzt bestimmt eine Idee, wie man ein Bit in eine Datei einbettet. Das ist absolut kein Problem. 2, 3, 4 auch nicht. Sobald aber sozusagen das Verhältnis der Dateilänge, der tatsächlich übertragenen Daten zu der wirklichen Nutzlänge, also der Bits, die in Nachricht übertragen werden, dann ein sinnvolles Verhältnis annimmt. Sobald das der Fall ist, können eben Angriffe stattfinden. Eine einfache Möglichkeit, das ein bisschen zu reduzieren, zumindest nach hinten zu verschieben, ist das, dass ja die Cover manchmal zu groß sind, als dass sie die Nachricht aufnehmen können. Wenn jetzt die Nachricht nur am Anfang eingebettet wird, wie wir das hier links sehen, die roten Pixel bedeuten im Endeffekt geänderte Bits. Das bedeutet, ich tue im Durchschnitt jedes zweite Bit ändern und habe dadurch eine sehr hohe Änderungsdichte im oberen Bereich und keine Änderung im unteren Bereich. Mit einer Spreizung, also ein Verfahren, was sozusagen das gesamte Cover ausnutzt und damit dann die Änderungsdichte erniedrigt, fällt das dann nicht mehr ganz so stark auf. Was noch ganz interessant ist, diese Spreizung kann man durch einen geheimen Schlüssel parametrisieren. Das heißt, jemand, der später, also nur noch der tatsächliche Empfänger, der auch den geheimen Schlüssel kennt, weiß, in welchen Bits eingebettet wurde und bekommt die Nachricht. Das ist sozusagen nochmal eine zusätzliche Sicherheit, die ja auch gebraucht wird. Wenn man sich das mit der Spreizung nochmal anschaut, man kann da zum Beispiel auch MP3-Stego, was bis vor kurzem als relativ sicher galt, kann man auch, wenn die maximale Einbettkapazität nicht ausgenutzt ist, kann man sehr gut angreifen. Wir sehen hier oben die Blocklänge von den MP3-Blocks angetragen. MP3-Stego bettet in die letzten Bits der Blocklänge ein und wir sehen, dass das ist sozusagen einmal ein gesamtes MP3-File mit 5000 Blöcken. Blau sind die Blöcke, wenn nichts eingebettet ist. Rot sind die, wenn 311 Bits eingebettet sind, und dieses Grau, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, wenn 720 Bits eingebettet sind. Und diese entsprechenden gepunkteten Linien sind dann die Stellen nach 311 bzw. 720 Blöcken. Und man sieht, dass da die Charakteristik der Blocklängenverteilung sich stark ändert. Und wenn wir das dann kumuliert in einem Varianzdiagramm eintragen, sieht man, dass zumindest, wenn die Kapazität nicht ausgenutzt wird, ein Varianztest zwischen Anfang und Ende der Datei jedes Steganogramm erkennen kann. Und last not least, das Ändern statt dem Überschreiben. Das ist jetzt rein von der Nomenklatur nicht ganz richtig. Schließlich ist ja ein Ändern auch ein Überschreiben auch ein Ändern. Was ich damit meine, ist Folgendes. Wenn ich mir ein Histogramm anschaue, was die Intensität von den 255 Graustufen beziehungsweise die Häufigkeit der jeweiligen 255 Graustufen darstellt, dann kriege ich für jedes Bild ein typisches Histogramm. Das kann ich natürlich auch für Rot, Grün und Blau Werte machen. Wenn ich mir da genauer einen Ausschnitt betrachte, dann sieht das ungefähr so aus. Wird jetzt das letzte signifikante Bit überschrieben, zum Beispiel, und einfach sozusagen 0 bedeutet steganografische 0, 1 bedeutet steganografische 1. Und ich nehme an, dass es ungefähr eine gleichverteilte Nachricht eingebettet wird, dann sieht das danach ungefähr so aus. Und das ist sozusagen im Histogramm auffällig, dass wir jetzt immer paarweise, die müssen auch nicht nebeneinander sein, es könnte ja jetzt jemand auf die Idee kommen und irgendwelche anderen Paare verwenden, aber wir sehen, dass eben paarweise Abhängigkeiten entstehen, und mit einem ganz einfachen Chi-Quadrat-Test, der in diesem Statistikpaket standardmäßig implementiert ist, das ist ein nicht-parametrischer Verteilungstest, ich will jetzt auf die Tests nicht genauer eingehen, es gibt die einfach, man verwendet die und man bekommt dann raus, dass solche Abhängigkeiten bestehen, und damit bekommt man dann einfach eine Einbettungswahrscheinlichkeit zu einem möglichen Steganogramm oder zu einer verdächtigen Grafik. Wo wir schon bei den Tests sind, will ich jetzt kurz dieses Statistikpaket R vorstellen. R ist ein offenes Statistiksystem, das von mehreren Wissenschaftlern implementiert wurde und was sich sehr stark an S+ anlehnt, aber dieses inzwischen weit überschreitet und an Möglichkeiten und auch sehr, sehr stark in der Entwicklung ist. Es gibt, glaube ich, quartalsweise neue Versionen, und also es ist wirklich erstaunlich, was man dort an Funktionen findet, die man in kommerziellen Programmen entweder gar nicht findet oder teuer bezahlen muss. Nur jetzt hier einige Features als Beispiel, ihr könnt euch das anschauen. Was ich besonders wichtig finde, ist, dass es sehr gute Grafikfunktionen hat, das heißt, alle Grafiken kann ich sofort, sind Printer-ready, und dass es für alle Plattformen verfügbar ist und dass es im Endeffekt die Datendateien dort auch kompatibel sind, dass es Schnittstellen zu allen Programmiersprachen gibt und last not least, dass es sehr modular aufgebaut wird, also Wissenschaftler aus aller Welt, die dann das Paket für Spezialanwendungen verwenden, die bauen dann ihre entsprechenden Packages und laden es zum Teil in dieses Network hoch, in das CRAN, und das kann man dort dann meistens unter nicht restriktiven Lizenzen herunterladen und selber benutzen. Das geht sehr interaktiv. Und ich finde das auch daher gut, dass man eben sozusagen durch offene Statistikprogramme die Wissenschaft noch ein bisschen transparenter macht. Das heißt, wenn ihr irgendwann für einen anderen Zweck mal ein Statistiksystem sucht und nicht ganz vor der Kommandozeile zurückschreckt, dann würde ich euch empfehlen, schaut euch einmal an. So, jetzt haben wir eben von Packages gesprochen. Es gibt Packages für fast alle Anwendungsbereiche, und eben ein Package, an dessen Entwicklung ich auch beteiligt bin, ist das Package Steganal. Und wie der Name schon sagt, es geht eben um die Analyse von steganografischen Merkmalen oder steganografischen Material mit R. Und wir wollen das sozusagen so weit kriegen, dass man dort Lizenzplattformen und plattformunabhängig interaktiv Angriffe machen kann. Das heißt, man kann sich dieses steganografische Material reinladen, bekommt es dann sozusagen als Datensatz, wo man dann die ganzen Funktionen, die R zur Verfügung stellt, verwenden kann. Man kann sich das dann irgendwie visualisieren lassen, man kann da einfach die Tests drauf ausführen. Und wenn dann eine Angriffsstrategie entwickelt hat, dann kann man die implementieren und einfach von der Kommandozeile ausführen, plattformunabhängig und ganz so, wie es hier dasteht, ist es im Moment noch nicht. Im Moment haben wir das für ein paar spezielle Angriffe, die uns besonders interessieren, schon implementiert. Und es geht im Normalfall um JPEG-Koeffizienten. Und anhand dieser JPEG-Koeffizienten will ich das jetzt einfach mal demonstrieren und dort einen Angriff zeigen auf einen relativ guten und fortgeschrittenen Algorithmus. Warum in JPEG-Dateien Steganografie betreiben? Das Format ist weit verbreitet, das heißt, es fördert die Plausibilität. Wenn sich heute jemand per E-Mail JPEG-Bilder schickt, dann wundert sich keiner. Wenn ich mir BMP-Dateien schicke, dann ist es vielleicht schon etwas auffälliger. Dann ein weiterer Vorteil der JPEG-Komprimierung ist sozusagen die Informationsreduktion, diese Artefakte, die da im Endeffekt entstehen. Das bedeutet, durch diesen Verlust, der dort entsteht, entsteht wieder ein neuer Unschärfebereich. Und in diesen Unschärfebereich kann man dann einbetten. Das bedeutet, im Endeffekt müsste man sich das so vorstellen, jeder kennt diese Artefakte, die entstehen, meistens so blockartig und so um scharfe Konturen herum, wenn man ein JPEG stark komprimiert. Und kein Empfänger kann sicher sagen, muss das Artefakt jetzt so oder muss es so aussehen. Genau das kann im Endeffekt dann für die Steganographie verwendet werden. Bitte schön, das ist eine Frage. Ich glaube, wir haben ein Mikrofon da.
Wieso erzeugt das einen neuen Unscharfebereich? Die Umwandlung in JPEG ist doch deterministisch. Also das ist ganz genau gesagt, wo dann diese Artefakte auftreten, weil da ist nichts mit Zufall und so dabei. Und das kann ein Angreifer doch auch nachvollziehen.
Der Angreifer kennt das Cover nicht. Deshalb, er kann es natürlich deterministisch nachvollziehen, wenn er das Cover kennt. Wenn der Angreifer, das muss wirklich klar sein, der Angreifer darf das Cover nicht kennen. Wenn ich jetzt versuche, in das 19C3-Logo etwas einzubetten und das meine, das ist geheim, ich meine, jeder macht den Vergleich mit der Datei im Internet und es fliegt auf. Also wirklich die Annahme, der Angreifer kennt das Cover nicht. Ja. Und ich denke, damit ist klar, weil er kennt zwar die Tables, die dort drin sind, aber er kann halt im Endeffekt nicht mehr sagen, wie der Artefakt genau zustande kam. Aber die Frage war wirklich berechtigt.
Da hätte ich gerade noch eine Frage zum optimalen Cover. Meinetwegen, ich könnte mir jetzt vorstellen, ich nehme meine CCD-Kamera und mache ganz schlechte Urlaubsbilder und nehme die her. Jetzt ist es ja so, dass es bekannt ist, dass ein CCD rauscht und ein CCD rauscht auf eine ganz spezielle Weise. Das heißt, wenn ich jetzt also ein Bild unglücklich einbette, dann könnte man auch erkennen, also auch wieder durch Statistik, dass es eben kein rauschendes, billiges Aldi-CCD ist, sondern dass es meinetwegen künstlich ist. Es ist halt die Idee, vielleicht meinetwegen eine gute Digitalkamera zu nehmen, künstliches CCD-Rauschen zu erzeugen zum optimierten Einbetten und zu sagen, und dass vielleicht noch ein bisschen das Bild ein bisschen unscharf ist und dass man dann sagt, ja Leute, ich bin zu doof zum Fotografieren. Das war mein Mallorca-Aufenthalt oder so. Und jetzt die Frage, wie gibt es da Algorithmen zu, um dieses CCD-Rauschen zu optimieren? Oder diese Blooming-Effekte, wenn ich jetzt auf was Helles zeige, dann blüht das aus und solche Dinge.
Ich glaube, ich habe die Frage verstanden. Es geht also darum, ich habe das vorhin deutlich machen wollen, dass es sozusagen zwei Paradigmen gibt. Dieses eine, ich nehme ein Bild und ändere wenig, das andere, ich erzeuge einen möglichst natürlichen Prozess. Ich würde diese Erzeugung von CCD-Rauschen jetzt in den natürlichen Prozess einkategorisieren. Das Problem bei diesen Algorithmen ist, sie sind sehr viel schwieriger. Nicht schwieriger anzugreifen, sondern schwieriger zu entwickeln, dass sie sicher sind. Denn es gibt wirklich sehr, sehr viele Merkmale, mit denen man auf einen Algorithmus zurückschließen kann, wie so etwas entsteht. Und es ist, denke ich, nicht sehr einfach, so ein wirklich natürliches CCD-Rauschen, das dann auch noch Informationen trägt, zu erzeugen. Zumal man, also mit Digitalkamerabildern muss man sowieso aufpassen, die sind ja normalerweise in der Kamera schon komprimiert, werden dann im Bildbearbeitungsprogramm vielleicht verkleinert, nochmal komprimiert und so weiter. Da entstehen überall typische Strukturen und die lassen, also man kann da ziemlich die Herkunft eines Bildes und sogar die verschiedenen Algorithmen, mit denen komprimiert wurde, nachweisen. Also man kann sogar sehen, das war LibJPEG oder das war Photoshop, also ohne die Header zu beachten, sondern einfach nur anhand der Parameter oder der Quantisierungstabellen. Ich denke, das geht jetzt sehr ins Detail, grundsätzlich eher die andere Richtung von Steganographie. Hier wollen wir möglichst wenig ändern und wir nehmen sozusagen das Bild als gegeben hin, egal wo es herkommt, also meinetwegen auch aus dem Raytracer. Was klar ist, dass wir in JPEG-Dateien nicht in die Least Significant Bits vor der Kompression einbetten können, denn es ist verlustbehaftet. Genau diese Information, die ja eigentlich sonst redundant ist, beziehungsweise das Auge nicht merkt, geht bei der Komprimierung verloren. Und es ist klar, dass sozusagen die Einbettung nach der nicht umkehrbaren Operation stattfinden muss. Jetzt, um diesen Angriff genauer zu erklären, müssen wir kurz noch darauf eingehen, wie eigentlich so ein JPEG-Bild komprimiert wird. Ich gehe davon aus, dass es nicht jedem jetzt total geläufig ist. Wir haben da fünf Schritte, die sind unten schon mal so als Reiter angemalt. Das ist die Farbkodierung, die DCT-Transformation, die Quantisierung und schließlich die Reihenfolgenveränderung und der Huffman-Code. Ich gehe da jetzt im Einzelnen kurz darauf ein. Zunächst mal zur Farbkodierung. Wir sehen, dass das JPEG-Bild nicht RGB normalerweise komprimiert wird. Ich muss gleich dazu sagen, es gibt da immer verschiedene Varianten. Ich gehe jetzt die Variante durch, die am meisten verwendet wird, da für ein Stego-Tool natürlich auch sich eignet, diese zu verwenden, da sie am plausibelsten ist. Denn wenn ich jetzt ein Stego-Tool schreibe, was für ein ganz spezielles JPEG-Format, was sonst vielleicht kein anderes Programm speichern kann, was das dann praktisch ausgibt, dann ist natürlich die Angriffschance entsprechend höher, schon allein, wenn man dieses Format sich anschaut. Das Bild wird in eine Helligkeitsinformation und in zwei differenzierte Farbinformationen zerlegt und wir sehen als erstes, dass die Farbinformationen in geringerer Auflösung normalerweise gespeichert werden als die Helligkeitsinformationen. Das liegt einfach daran, dass dem Auge feine Farbunterschiede nicht so stark auffallen wie Helligkeitsunterschiede und man spart dadurch natürlich eine Menge Informationen schon im Vorhinein. Das heißt, bezüglich der Farbe gibt es in normalen JPEG-Dateien immer eine gewisse Unschärfe oder eine höhere Unschärfe, als es die Auflösung eigentlich erfordern würde. Dann wird dieses Bild in 8x8 Pixel große Blöcke zerlegt und am Rand einfach abgeschnitten, wenn es nicht ganz aufgeht. Und jeder dieser 8x8 Pixel Blöcke wird dann getrennt bearbeitet, egal ob das jetzt sozusagen die Helligkeitskomponente oder eine der Farbkomponenten ist. Ich will das jetzt beispielhaft an der Helligkeitskomponente durchgehen. Danach kommt die sogenannte diskrete Cosinus-Transformation. Das bedeutet im Endeffekt, jeder hat schon mal von der Fourier-Transformation gehört. Kurz zusammengefasst heißt es, dass ich jede Funktion durch eine Summe von Sinusschwingungen oder bei der allgemeinen Fourier-Transformation als Sinus- und Cosinus-Schwingungen darstellen kann. Bei der diskreten Cosinus-Transformation mache ich das Ganze zweidimensional und versuche sozusagen diesen linken Block durch eine Summe aus Überlagerungen von diesen DCT-Ur-Bildern darzustellen und erhalte eine Reihe von Koeffizienten, die dann entsprechend die Gewichtung angeben. Also schauen wir zum Beispiel, dieser ganz links oben wird als Gleichstromblock bezeichnet, weil er ja keine Frequenz enthält, also es ist sozusagen der mittlere Grauton, der wird mit minus 690 eingehen, ist logisch, das Gesamtbild ist ungefähr etwas dunkler als das mittlere Grau. Dann die ersten AC-Koeffizienten werden dann jeweils so gewichtet, bis zum letzten hin wird eine Riesensumme gemacht und so kann man dann jeden Block einerseits von den Koeffizienten wieder zurück in ein Bild transformieren, aber auch die andere Transformation funktioniert. Wie das genau geht, darauf will ich nicht eingehen. Es geht ja in dem Fall jetzt darum, wo wir die Dateien oder wo wir die versteckten Bits einbetten. So, hier ist nochmal, seht ihr schon mal R. Das ist jetzt die Windows-Version von R, das gibt es aber auch für Unix und für Mac. Und ich verwende dort die Library Stick Annal und ich will jetzt einfach mal anzeigen, wie sieht denn so ein Bild aus, wenn ich es auf Koeffizientenebene anschaue. Wenn ich mir den 1-1-Koeffizient anschaue, also um nochmal zurückzugehen, das ist der rote ganz links oben und dadurch, dass der eben der Gleichstromkoeffizient ist, müsste dieser Koeffizient ungefähr die Konturen des Urbildes darstellen. Der sieht so aus. Wenn wir jetzt zum Beispiel den 2-2-Koeffizient anschauen, dann können wir dort die Konturen natürlich nicht mehr so gut erkennen. Und da bietet sich sozusagen der Ansatz, dass man in diese Koeffizienten, also die nicht so richtig auffallen, wenn sich da was ändert, dass man dort etwas einbettet. Jetzt ist aber die Frage, was bringt das Ganze, wenn ich von 64 Koeffizienten, die ich auf der linken Seite habe, zu 64 Koeffizienten nach der Transformation komme? Man hat damit im Endeffekt noch gar nichts gespart. Deshalb kommt dann im nächsten Schritt die sogenannte Quantisierung. Bei der Quantisierung, das muss man sich einfach so vorstellen, als werden diese Zahlen, diese DCT-Urkoeffizienten geteilt und danach gerundet und damit geht praktisch die Information verloren. Und hier ist auch genau der Faktor, wo die Qualität, die man bei der JPEG-Kompression mit einstellen kann, eingeht, denn die Qualität bestimmt, durch wie viel geteilt wird. Zum Beispiel sehen wir bei einer 95-prozentigen Qualitätsstufe ergibt sich fast wieder unser Urbild und die Koeffizienten, die dann dort entstehen nach der Quantisierung, sind rechts oben angetragen. Wenn wir dann eine 10-prozentige dazu im Vergleich sehen, hier in der Mitte jeweils immer, ich weiß nicht, ob man das am Beamer gut erkennen kann, wie stark dann auch dies visuell abnimmt, die Qualität, die Bildqualität, bleiben dann wirklich nur noch wenige Koeffizienten übrig, die nicht null sind. Und wie jeder, der einmal ein bisschen sich mit, es ist eigentlich offensichtlich, dass man dort eben Informationen sparen kann, dass dort Redundanz drin ist und dass man das kürzer schreiben kann als durch 64 Nullen oder durch ein paar Zahlen und den Rest Nullen. Wer sich jetzt gewundert hat, dass es nicht einfach so geklappt hat, teilen, das liegt daran, dass für jeweils für den Helligkeits- und für den Farbkanal und auch für jeden Koeffizient ganz besondere Quantisierungsfaktoren verwendet werden. Die errechnen sich alle aus der Qualität und sind der Wichtigkeit nach der Koeffizienten gewichtet. Das heißt, die Koeffizienten, die sehr hochfrequente Anteile tragen, rechts unten, werden durchschnittlich durch höhere Zahlen geteilt, da sie sozusagen im Auge nicht so stark auffallen und dadurch mehr reduziert werden können als andere. Um nochmal auf die Nullen zu kommen, wir können uns das auch nochmal mit R anschauen. Ich lade jetzt hier mit dem Steganal-Package die drei Source-Bilder rein. Einmal mit der 95-prozentigen, dann die 40-prozentige und zum Schluss die 10-prozentige Qualität. Und wir sehen, dass einerseits hier die Höhen und Breiten sich unterscheiden zwischen den Helligkeits- und den Farbinformationen, wie ich vorhin gesagt habe, dass also sozusagen die Farbinformationen mit weniger Pixeln gespeichert werden und dass sich der Anteil der Nullen, das sehen wir hier auf der rechten Seite, erhöht, je stärker eben die Quantisierung vorgenommen wird. Nach der Quantisierung haben wir sozusagen hier eine Verteilung der Nullen, die sozusagen im rechten unteren Eck, also die hochfrequenten Koeffizienten sind mit höherer Wahrscheinlichkeit 0 als die niedrigfrequenten und der Gleichstromkoeffizient ist natürlich relativ selten 0, es sei denn, wir haben einen sehr schwarzen Hintergrund. Das führt dann dazu, dass man vor der eigentlichen Komprimierung hier nochmal eine Zickzackordnung vornimmt, dass man sozusagen die Nullen alle ans Ende stellt, damit sie von einer Lauflängenkodierung dann besser erfasst werden können. Das ist übrigens einer der Punkte, wo es angeblich auch einen Patentanspruch an das JPEG-Verfahren gibt. Ich bin mir zwar über den aktuellen Stand nicht bewusst oder ich weiß jetzt nicht, wie es der Stand der Dinge ist, aber es könnte durchaus sein, dass wir irgendwann dann unsere JPEG-Libraries von Europa laden müssen und die eben nicht mehr automatisch drin sind, nur an dieser Reihenfolge. Wer weiß, also wie gesagt, dieses nur am Rande. Und nach dieser Lauflängenkodierung kommt schließlich eine Huffman-Kodierung. Das ist ungefähr sowas, wie es im GZIP-Verfahren auch gemacht wird. Und die ist dementsprechend, wie ihr alle wisst, verlustlos und kann natürlich wieder rückgängig gemacht werden, ohne dass Informationen verloren geht. Logisch dabei ist, wenn ich Nachrichten einbetten will, dann bette ich sie in die quantisierten Koeffizienten ein. Also genau dann, wenn sozusagen der Informationsverlust schon stattgefunden hat. Ich will das jetzt hier nochmal so im Zusammenhang veranschaulichen. Ich habe zunächst mal das Bild, das wird DCT transformiert, quantisiert in Abhängigkeit von der Qualität und ein normales Malprogramm würde es dann hier der Reihenfolge nach ordnen, dann den Huffman-Code anwenden und schließlich in die JPEG-Datei speichern. Der Algorithmus F5, auf den ich jetzt speziell eingehen will und der im Moment einer der besten Algorithmen ist, um Daten in JPEG-Dateien einzubetten, macht dazwischen noch eine Permutation, das heißt, er vertauscht alle Koeffizienten, die für die Einbettung geeignet sind. Das bedeutet dann, das ist auch vom Schlüssel abhängig, wie ich vorhin gezeigt habe. Danke. Und dann findet die eigentliche Einbettung statt und danach kommt die Rückpermutation, damit natürlich das Bild danach wieder so aussieht, wie es davor aussah. Wie sieht die eigentliche Einbettung aus? Wir haben in der Mitte einen Zahlenstrahl, der die Originalkoeffizienten darstellt und den kann man natürlich nach oben und unten beliebig erweitern. Wenn ich jetzt eine steganographische Nachricht einbette, die Möglichkeit, dass ich eine 0 in einen Koeffizienten einbetten will oder eine 1. Wenn ich eine 0 haben will, dann ist definiert, dass die positiven geraden Koeffizienten immer eine 0 symbolisieren und die negativen ungeraden und analog dann entsprechend anders für die 1. Die eigentliche 0 hat eine Sonderrolle. Wenn also der Originalkoeffizient schon so ist, dass er das bedeutet, was ich eigentlich einbetten will, dann brauche ich überhaupt nichts ändern. Dann lasse ich es einfach so und übernehme es in die Datei. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine 4 vorfinde und eine 1 einbetten will, dann muss ich etwas ändern. Dazu wird dann jeweils in Richtung 0 der Betrag verringert. Damit habe ich auch vermieden, dass diese Angriffe, die ich vorhin gezeigt habe, mit der Gleichverteilung und dieser paarweisen Verteilung funktionieren. Und last not least kann natürlich der Fall vorkommen, dass ich eine 1 oder eine minus 1 antreffe und dass die Bedeutung nicht stimmt. Diese reduziere ich dann zu einer 0, aber das lässt sich ja nicht mehr trennen. Also wenn ich nachher eine 0 finde, weiß ich nicht mehr, war das jetzt eine 0 oder also sollte es eine steganographische 0 darstellen oder soll es eine steganographische 1 darstellen. Deshalb werden diese Koeffizienten nicht benutzt, die 0 bleibt. Aber es wird einfach dasselbe Bit in den nächsten Koeffizienten noch einmal eingebettet. Das heißt, in Nullen wird grundsätzlich nicht eingebettet und So funktioniert im Endeffekt dieser Kern dieses Algorithmus. Ja, der Trick daran ist natürlich der, die Frage war, ich weiß nicht, ob es alle verstanden habt, warum man die Zahlen nicht erhöht. Der Trick ist, erstens würde man es im Histogramm noch deutlicher merken als dieses, aber der Hauptgrund ist der, die Datei wird dadurch kleiner. Das heißt, obwohl wir zusätzliche Informationen einbetten, wird die Datei kleiner und das ist natürlich angenehm. Das heißt, ich erzeuge mehr Nullen, die werden dann wieder effektiv wegkomprimiert. Ich kriege am Schluss durch das Einbetten der Nachricht eine kleinere JPEG-Datei, als wenn ich keine Nachricht eingebettet hätte. Ich habe gerade schon vom Histogramm gesprochen. Wie ihr seht, macht die Null den größten Anteil aus, überhaupt an den Koeffizienten. Das ist jetzt hier, um die Grafik zu verstehen, ich habe hier die Koeffizienten angetragen, oben der Gleichstromkoeffizient, dann entsprechend runter. Man müsste das jetzt 8 mal 8 verlängern, ist aber nicht besonders interessant, da sie alle ziemlich ähnlich aussehen. Und zumal die anderen Werte, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, sehr häufig Nullen sind und sich für die Steganographie dadurch nicht besonders eignen. Wie gesagt, Nullen werden nicht verändert, sind eigentlich dieses die Koeffizienten, die wirklich interessant sind. So würde jetzt ein typisches JPEG-Bild aussehen, wenn ich die Koeffizienten betrachte. Und wenn ich jetzt etwas einbette, dann sehe ich, dass dieses Histogramm etwas spitzer wird. Klar, es sind mehr Nullen entstanden und dass es auch ein bisschen schlanker wird. Und wenn ich jetzt ganz einfach ein statistisches Verteilungsmaß finde, was mir diesen Unterschied sozusagen beschreibt, dann kann ich daraus eben feststellen, ob etwas eingebettet ist oder nicht. Wie gesagt, ich brauche dazu das Cover-Histogramm, sonst kann ich natürlich nicht vergleichen. Es geht sogar so weit, dass ich aus diesem Unterschiedsmaß, das hier Beta genannt wird, sogar die Länge, also die Anzahl der veränderten Bits abschätzen kann und damit Rückschlüsse auf die Länge der eingebetteten Nachrichten ziehen kann. Also nochmal zur Wiederholung. Im Normalfall, oder was immer gilt, wenn der Angreifer das Cover-Image kennt, dann kann er einfach die Differenz bilden oder einen Unterschied feststellen und erkennt, wenn es eine versteckte Botschaft ist. Hier in dem speziellen Fall gilt, dass sozusagen der Angreifer nur dann, wenn er das Histogramm kennt, dieses Unterschiedsmaß Beta berechnen kann. Dort gibt es dann einen Grenzwert, ab dem man sozusagen sagt, die Einbettung ist wahrscheinlich und damit eine versteckte Botschaft erkennt. Die Frage ist nun, wie kommt der Angreifer an das versteckte, an das Cover-Histogramm? Das hat er ja nicht, wenn er das Cover nicht kennt. Und da kommt jetzt der eigentliche Trick von Jessica Friedrichs Angriff und der funktioniert so. Ich nehme das verdächtige Bild, entpacke es komplett, also sozusagen habe es wieder als RGB-Daten da liegen, schneide links und oben 4 Zeilen bzw. Spalten ab und komprimiere dann wieder mit den gleichen Quantisierungstabellen. Und was ich dadurch erhalte, ist eine Abschätzung für das Cover-Histogramm, die dem Urbild-Histogramm relativ ähnlich ist. Natürlich nicht gleich und es kann natürlich Bilder geben, wo das nicht funktioniert, aber im generellen Fall, und das lässt sich durch Experimente gut bestätigen, ist diese Abschätzung ausreichend gut. Wir können uns das mal im Histogramm anschauen. Wieder schwarz das Cover, rot das Steganogramm und schließlich blau die Schätzung. Und wenn wir jetzt blau mit schwarz vergleichen, das ist schon ziemlich genau und das Unterschiedsmaß Beta ist ausreichend genau oder kann ausreichend genau berechnet werden, um sozusagen hier eine Einbettung festzustellen. Wie sieht es jetzt konkret in R aus? Der Angriff ist schon relativ weit implementiert, das heißt, ich mache diese Bibliothek Steganal auf und teste dann einfach mal ein Steganogramm, bekomme dort den Beta-Wert ausgegeben, bekomme dann einen Flag, ob es sich um ein Steganogramm handelt oder nicht. In dem Fall, wie wir sehen, wurde etwas versteckt und ich bekomme noch die Ausgabe für die Histogramme einfach zur Kontrolle, zur Visualisierung. Wenn ich das jetzt auf ein unverdächtiges Image, in dem Fall auf genau das Cover anwende, dann bekomme ich, wie erwartet, False. Und das funktioniert relativ gut. Es gibt einige Einschränkungen, auf die ich dann aber später noch kommen werde, beziehungsweise da kommen wir gleich dazu. Der Angriff ist manchmal unzuverlässig in dem Sinn, dass er Typ-2-Fehler erzeugt. Das heißt, dass er Sachen erkennt als Steganogramm, die eigentlich keins sind. Das ist ganz interessant, weil vielleicht will ja jemand einfach auffällig sein, obwohl er nichts zu verstecken hat und der macht dann ganz viele solche Bilder und schickt die durch die Gegend. Da kann man immerhin auch irgendwelche Rechenkapazität mit belasten. Bilder mit Raumresonanz. Das zum Beispiel ist ein typisches Bild mit Raumresonanz. Das ist dann, wenn sich die Strukturen in einem Vielfachen von diesen oder ähnlich dem 8 Pixeln, also dieser Blockgröße der JPEG-Komprimierung, wiederholen. Und da ist logisch, dass wenn ich jetzt hier genau 8 Pixel abschneide, also 4 Pixel verschiebe, dass sich sozusagen die Struktur dieser Koeffizienten grundlegend ändert. Und egal, ob da was drin ist oder nicht, kriege ich da false positives. Und ein zweiter Typ Fehler entsteht dann, wenn ich sozusagen Bilder mehrfach nacheinander mit unterschiedlichen Quantisierungsfaktoren komprimiere, dann entstehen nämlich solche Spitzen. Und das passiert vor allem dann, wenn man Bilder erst stark komprimiert und danach nochmal abspeichert mit etwas niedriger Kompressionsrate. Also was weiß ich, erst 40%, dann 60%, das tut's schon, wird immer als false positive angesehen. Kommt normalerweise nicht so häufig vor, weil man dann doch nur einmal komprimiert, aber es ist wichtig zu wissen. Und last not least, wenn die Einbettrate sehr gering gehalten wird, also unter 5% der Kapazität ausgenutzt wird, dann ist die Änderung so klein, dass sozusagen dieses Unterschiedsmaß Beta, wie es im Moment definiert ist, das noch nicht zuverlässig feststellen kann. Trotz allem will ich hier F5 nicht verreißen. Ich komme gleich auf die Frage. Wer ernsthaft sozusagen Steganographie betreiben will, der ist mit F5, wenn er sich an sowas hält, ganz gut beraten und einfach halt verwässern, nicht so viel einbetten. Wie geht's weiter mit dem Steganal-Package? Zunächst mal will ich noch die Schreibroutinen auf DCT-Ebene implementieren. Wie ihr vorhin gesehen habt, die Leseroutinen gibt es. Ich kann DCT-Koeffizienten reinlesen, kann die als Datensatz analysieren, kann die dann auch visuell darstellen. Da gibt es dann diese speziellen Histogrammfunktionen. Dann will ich weitere bekannte Angriffe, diesen Chi-Quadrat-Angriff, so einfach machen, wie der F5-Angriff im Moment funktioniert. Der Chi-Quadrat-Test ist natürlich in diesem R-Base-Package auf jeden Fall drin. Man kann ihn auch schon durchführen. Das ist nur noch nicht so benutzerfreundlich wie der andere. Und last not least, was mich noch sehr interessiert, ist sozusagen der Zugriff auf MP3-Blocklängen, da sich MP3-Dateien ja auch sehr gut eignen, um wirklich Nachrichten einzubetten. Und dort will ich also sozusagen weitermachen, dass die nächsten Angriffe dann vermehrt auf MP3-Stego gehen und auf verbesserte Algorithmen, um MP3 anzugreifen. Und last not least, der Zugriff auf Palettenbilder und Indexbilder, auch wenn das jetzt nicht so viel Bedeutung hat, da die Files nicht so häufig verwendet werden, sollte natürlich der Vollständigkeit halber noch mit rein. Das Ganze ist Work in Progress und wenn sich jetzt hier jemand interessiert oder so, bitte danach zu mir kommen. Ich bin natürlich über jede Hilfe, bin ich dann natürlich erfreut. Hier, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, falls Leute dabei sind, die sich jetzt erwartet haben, dass sie hier gesagt kriegen, wie sie Steganographie denn wirklich betreiben, wie es sicher ist. Klar, nur Tools mit dokumentierten Algorithmen vertrauen. Also wie dieses Camouflage, was wir vorhin gesehen haben, was einfach am Dateiende einbettet oder sowas, den fliegt man damit erstmal nicht auf. F5 ist so nicht schlecht, wenn ich wirklich viel Bilddaten übertrage, wenig einbette, dann hat der Angreifer praktisch gar keine Chance. Und ich kann natürlich auch verwässern, wenn ich hier so besondere Bilder erzeuge, die eben verdächtig sind und sich dann aber herausstellen als unverdächtig. Den Algorithmus, der ist implementiert in Java, das ist dadurch dann ziemlich plattformunabhängig und den könnt ihr euch da runterladen. Da gibt es auch schon ein paar Erweiterungen und auch, glaube ich, sogar ein User-Interface. Gut, zu den False Positives, das habe ich ja schon gesagt. Und ich denke, da es jetzt 15:15 ist, wenn noch Fragen sind, dann bitte jetzt. Ich glaube, hier war die erste Frage, die war vorhin schon da.
Ganz kurz, was heißt diese 5% Embedding? Ist das wirklich 5% der Größe der JPEG? Oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Also die Frage war, was bedeutet 5%, auf was bezieht sich das? Das ist nicht so pauschal zu sagen, das ist relativ schwierig. Das ist ein Schätzwert, der auf jeden Fall noch sicher ist, wenn ich die Größe des JPEGs im Verhältnis zu der Größe der eingebetteten Nachricht betrachte. Also auf keinen Fall natürlich das Urbild im BMP-Format, da kann man natürlich keine 5% einbetten. Ist daher schwierig, weil wir, wie wir gesehen haben, es vom Bildinhalt abhängt, von der Anzahl der Einsen und Nullen, wie viele Koeffizienten tatsächlich genutzt werden können. Dann gibt es noch eine Matrix-Kodierung, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Das heißt, die Einbettungseffizienz und die Änderungsdichte sind nochmal andere Faktoren, die müsste man damit einbeziehen. Da gibt es aber Literatur dazu und da steht das eigentlich relativ genau drin. Ich will jetzt hier in dem Rahmen eigentlich da nicht drauf eingehen, aber wenn noch eine Nachfrage ist.
Wenn man 1% der Größe von einem JPEG-Bild nimmt, dann ist man auf jeden Fall mit F5, dann ist man auf jeden Fall sicher.
Gegen diesen Angriff ja. Bitte, hier vorne war eine Frage.
Jetzt haben wir das mit den Bildern gesehen. Was es ja auch gibt, es gibt ja steganografische Dateisysteme, wie meinetwegen Rubberhose oder StackFS oder irgendwie heißt es, das andere. Wie kann ich die jetzt angreifen? Wenn ich jetzt beispielsweise ein Amt bin, was irgendetwas herausfinden will über irgendwelche User, die irgendwelche komische Sachen auf ihren Festplatten haben, dann wäre es jetzt so interessant, dass man wegen jemanden, der jetzt beispielsweise eine 80 Gigabyte Platte hat und, das, und behauptet, er hat da nur Random-Daten drauf, das ist natürlich auch schlecht kommunizierbar.
Ja, also Random-Daten ist ja kryptografiert und also Random-Daten sind natürlich nicht plausibel. Ne? Also wer Random verschickt, dann brauche ich keine Steganografie mehr machen. Es gibt so ein Steger-Filesystem, was glaube ich in eine WAF-Datei einbettet. Das heißt, ich habe irgendwo eine riesenlange WAF-Datei auf der Platte. Wer weiß, wer hat schon eine ganze CD als WAF? Obwohl, warum nicht? Ne? Und dort wird dann, so viel ich weiß, in die, also wie gesagt, ich kenne jetzt die einzelnen Tools nicht so genau, ich interessiere mich eher für den Angriff auf dieses Verfahren und weiß jetzt nicht, wie der Stand der Dinge in den Tools ist. Der letzte Stand, den ich mir angeschaut habe, war noch so, dass es in die niederwertigsten Bit der WAF-Datei eingebettet wurde, einfach durch Überschreiben, das heißt, der Chi-Quadrat-Angriff dürfte ziehen.
Weil sonst gibt es irgendwie, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich habe eine Floppy zum Beispiel und habe jetzt, meinetwegen, dieses Rubberhose wird auch nicht mal weiterentwickelt. Das wundert mich jedenfalls. Aber jedenfalls würde mich jetzt interessieren, wie ich jetzt beweisen kann, dass da jetzt in dem Filesystem was drin steckt.
Ja, beweisen in dem Sinn kann man natürlich nie, weil es könnten ja die Daten auch durch Zufall entstanden sein. Die Frage ist halt einfach, ist es plausibel, wenn sich jemand dauernd Dateien schickt, die irgendwie Urlaubsfotos sind und wo halt solche Histogrammmerkmale gefunden werden. Und ich denke, das reicht als Verdachtsmoment. Ich bin da jetzt nicht der Experte. Es ist klar, es geht immer nur um Einbettungswahrscheinlichkeiten. Es ist klar, es gibt Fehler, sowohl Falschklassifizierung, also Typ 1 und Typ 2. Aber wenn es sich halt häuft, denke ich, also das Verfahren gilt natürlich als gebrochen, wenn man es überzufällig machen kann. Jetzt war da hinten noch eine Frage. Vielleicht kann man das Mikrofon irgendwie hintergeben.
Also das ist jetzt nur eine formale Frage. Ist dein Vortrag irgendwo zusammengefasst im Netz?
Ich werde da noch was an die Doku-Leute geben.
Okay, danke.
Hier unter diesen, Entschuldigung, dazu vielleicht noch, wenn er diese eine URL, ich kann da jetzt nochmal hinspringen, dort ist zumindest der F5-Angriff sehr gut beschrieben, da gibt es auch mehrere Papers dazu, nicht der Angriff, Entschuldigung, das Verfahren. Und das Paper über den Angriff, der Angriff ist wie gesagt nicht von mir, ist noch nicht veröffentlicht oder noch nicht publiziert, das heißt, deshalb kann ich da jetzt noch keine Quelle zu angeben, wird aber Anfang 2003, glaube ich, soweit sein, erscheint dann, glaube ich, bei Springer in den Lecture Notes of Computer Science. Bitte, hier hinten war eine Frage.
Also, Mich wundert es jetzt, dass man dann so einfach auf das ursprüngliche Histogramm, von dem ursprünglichen Cover kommt, einfach indem man da so 2-3 Pixel wegschneidet und so. Das kann ich jetzt gedanklich gar nicht nachvollziehen. Also ich hätte jetzt erwartet, dass man da genau das gleiche Histogramm bekommt.
Nein, weil das liegt natürlich daran, dass ich die Koeffizienten ändere. Also das heißt, ich ändere Struktur in diesen Blöcken blockweise. Und wenn ich jetzt diese Blöcke verschiebe, dann bekomme ich ungefähr wieder die Struktur, die dieses Bild an sich hatte, im Histogramm. Also Histogramm ist ja immer die Summe über das ganze Bild. Und das kann man sehr schön aus... Ich habe mich auch... Das war wirklich der Moment, wo ich diesen Angriff gesehen habe, dachte, boah, so einfach ist es. Oder da hat ja keiner dran gedacht. Aber es funktioniert hervorragend. Und man kann es auch wirklich ausprobieren. Und so ein Package könnt ihr von mir bekommen, dass ihr das mal mit R ausprobiert und vielleicht auch noch weiterbaut. Es funktioniert wirklich so einfach. Und auch zum Beispiel Outguess wird auf die gleiche Art und Weise angegriffen, nur dass da das Verfahren anders funktioniert.
Und kann man, also hier könnte man jetzt F5 vielleicht so anpassen, dass es erstmal die Struktur des Coverbildes analysiert und dann so einbettet in die Struktur, dass das Verschieben nichts mehr hilft. Das wäre jetzt mein Rückschluss oder so. Müsste man sich mit Andreas Westfeld unterhalten.
Vielleicht. Eben, genau. Es okay. Wird auf jeden Fall da irgendwie weitergehen. Bitte hier, ja, hier links hinten.
Du hast gesagt, der Angriff funktioniert hervorragend. Was heißt das hervorragend? Gibt es irgendwelche wahrscheinlich? Also gibt es eine Untersuchung zu dem statistischen Verfahren? Also wie wahrscheinlich ist es, dass man es richtig entdeckt und wie hoch sind die Fehler?
Gibt es, ja. Ich habe die Zahlen aber nicht im Kopf. Hervorragend war jetzt so bezogen, es funktioniert, wenn ich so diese Dateien selber erzeuge, jetzt gegen natürliches Material, also jetzt irgendwie im Web da groß Bilder laden und ausprobieren haben wir aber noch nicht gemacht.
Also gibt es schon eine statistische Untersuchung oder nicht?
Es gibt, was heißt statistisch? Es sind ungefähr 20 Dateien oder so geprüft mit verschiedenen Einbettraten und so weiter. Aber ich meine, allein wenn der Angriff bei manchen Dateien funktioniert, ist es ja ein Angriff. Es gibt, wie gesagt, Dateien, wo es vielleicht nicht funktioniert, ist vollkommen logisch. Aber ein Benutzer soll sich ja nicht über das Cover Gedanken machen müssen. Ein Benutzer soll einfach einbetten können, beziehungsweise der Algorithmus soll ihm sagen, nimm das Cover nicht. Wenn er einfach, allein wenn er schon eine Wahrscheinlichkeit hat, dass er aufgedeckt wird, ist der Stego-Algorithmus eigentlich nicht mehr sicher. War sonst noch Fragen? Sonst bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und das war's dann von mir.